Also jetzt hört man mich auch wieder. Wir sind jetzt gerade bei dem Paulus und seiner Aussage über die Ehelosigkeit. Und bei Paulus, da möchte ich nicht sagen, dass er vom Griechentum beeinflusst ist. Denn Paulus fordert ja gar nicht, dass alle es tun sollten wie er, und er gibt auch kein geistliches Motiv dafür an, sondern bei ihm ist tatsächlich das Motiv der, es ist praktischer so. Er sagt dann ja auch, wer verheiratet ist, der muss seiner Frau gefallen. Der investiert viel Zeit dafür, seiner Frau Zeit zu verbringen, ist ja auch gut und richtig, nennt Paulus ja auch so. Und so sagt er, es ist eine besondere Begabung, die Gott gibt, wenn jemand ehelos bleibt. Kann es sein, weil er mehr Zeit investieren kann dafür, das ja. Aber er fordert es nicht für alle Christen, auch nicht für alle, die im Reich Gottes eine besondere Position innehaben. Sondern er stellt sich ja beispielsweise sogar einem Petrus unter, weil er sagt, der ist von Jesus noch bevorzugt. Also er geht ja zum Apostelkonzil, um von den Aposteln bestimmen zu lassen, was er tun soll. Und Petrus ist offensichtlich verheiratet. Ist für ihn gar kein Problem. Er sagt einfach, ja, manche haben diesen Vorteil für dich, die brauchen keine Frau und die können dann eben sich noch mehr in die Arbeit investieren. Aber das ist für ihn keine göttliche Forderung. Und das ist der Unterschied. Das wird aber später, diese Aussage des Paulus wird aufgenommen und so wird die Ehe generell als problematisch erklärt. Dass eben hinterher gefordert wird, alle Priester müssten ehelos sein. Eine vollkommen unbiblische Forderung. Die finden wir eben so weder im Neuen noch im Alten Testament, gerade im Gegenteil, müssen wir sagen. Und das ist dann der griechische Einfluss. Die Position des Paulus, die ist vielmehr pragmatisch. Es ist besser so, praktischer. Aber das ist eben doch ein Unterschied, das merken wir auch. Paulus selbst benutzt dann ja sogar die Ehe als Abbild der Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Er sagt, die Gemeinde ist so wie die Ehefrau, Christus ist so wie der Ehemann. Wenn die Ehe wirklich so sündig wäre, hätte er das wohl kaum getan. Also für ihn ist Ehe wichtig und gut und göttlich, ist ja in der Schöpfung auch schon gestiftet. Und von daher sollten wir es auch so einordnen. Ja.
Ich habe den Sprung jetzt irgendwie nicht so ganz verstanden. Ja. In der griechischen Religion war Sexualität stand ja eigentlich immer im Vordergrund. Da ging es ja immer drum. Bei den ganzen Göttern. Und jetzt auf einmal
ist sie schlecht.
Ist sie schlecht.
Ja.
Aber jedes Mal heißt es die ganze Zeit, es wird von den Griechen immer noch.
Richtig. Ja, okay. Stimmt, da hätte ich auch besser darauf hinweisen sollen. Und zwar, diese Sexualität, die die Götter ausleben, das war eine Sache der griechischen Mythologie. Die war für die breite Bevölkerung da gewesen. Also das heißt die ganzen Sagen, die wir auch lesen bei Herodot und so weiter. Die intellektuelle Elite, insbesondere zur Zeit des Neuen Testaments, da hatten diese Göttersagen alle abgewirtschaftet. Wenig Leute glaubten noch daran, höchstens welche aus der ganz einfachen Bevölkerung. Leute, die ein bisschen gebildet waren, die haben sich gesagt, solche Götter, die können ja nicht real sein. Also waren sie statt der Mythen stärker von der Philosophie geprägt. Und die griechische Philosophie, angefangen von Sokrates, Plato, Aristoteles, die hatte eben eine Abwertung der Religion. Deshalb, ich habe kurz darauf verwiesen, habe es nur nicht deutlich genug gemacht, ich habe gesagt, der Neuplatonismus ist das, der geprägt worden ist. Und Neuplatonismus, da wurden die Lehren von Plato aufgewärmt für die Zeit des Neuen Testaments und deren Lehren hatten die Kirche geprägt. Und dieser Neuplatonismus, der hat eben eine Abwertung der Sexualität und des Leiblichen zur Folge. Aber in der griechischen Mythologie, die viel älter ist, da sind dann eben solche Sachen wie Sexualität durchaus normal, gang und gäbe. Ja, also von daher zwei verschiedene Epochen, Entwicklungsschritte, die dann Auswirkungen haben. Und das ist wie gesagt nur ein Beispiel, wo wir sehen, dass auch christliche Gebräuche und Riten beeinflusst sind von heidnischen religiösen Vorstellungen. Und das gibt es tatsächlich. Bis heute. Manchmal argwöhnt man irgendwelche Zusammenhänge, die gar nicht da sind. Das gibt es auch. Besonders im Nationalsozialismus wurde von Hitler und seinen Getreuen, wurden diese Verbindungen wieder neu reaktiviert. Hättet ihr, ich komme wieder zurück zu dem Beispiel, das ich ja auch gerade schreibe, hättet ihr um 1900 herum einen normalen Deutschen gefragt, woher der Tannenbaum kommt, hätte kaum einer der Deutschen gesagt, das sei ein heidnisches Symbol. Ist es an sich auch nicht. Aber das hat auch kaum einer gewusst, dass man überhaupt auf die Idee kommen könnte. Das seht ihr in der Literatur, wenn wir in der Literatur 1900 herum sehen. Dann plötzlich, mit der Mitte der 20er Jahre, taucht diese nationale Propaganda auf. Also neu, wir sind Deutsche, wir sind Germanen. Und so, der Nationalismus taucht auf. Und mit dieser Zeit werden plötzlich all die christlichen Gebräuche germanisiert. Und das wird natürlich insbesondere unter der Herrschaft des Nationalsozialismus getan. Und da wird plötzlich Weihnachten zu einem heidnischen, germanischen Fest. Aber das ist eine bewusste Indoktrination. Und zahlreiche Christen ließen sich dadurch so prägen, dass selbst nach dem Nationalsozialismus diese Idee, dass eben diese Bräuche eigentlich heidnischen Ursprungs seien, weitergelebt haben bis in die Gegenwart hinein. Also man kann das historisch sehr eindeutig nachweisen, bis in die Bezeichnungen hinein. Beispielsweise, wenn ihr im 19. Jahrhundert nachschaut, die meisten evangelischen Christen sprachen damals vom Christfest. Später wird es dann umgeprägt, man spricht heute vom Weihnachtsfest. Man spricht dann auch, beispielsweise die Christen im 19. Jahrhundert sprachen davon, die Geschenke werden durch das Christkind gebracht. Plötzlich, ab dem Nationalismus ist der Weihnachtsmann. Den Weihnachtsmann gab es früher auch. Den Weihnachtsmann gab es früher auch, aber der war nicht für die Geschenke zuständig. Darüber hinaus ist dann solche Sachen, ihr seht auch noch Reste davon, wir sprechen zum Beispiel vom Christstollen. Nicht? Das ist dann noch ein Rest. Man hat ja alles, man sprach vom Christbaum, man sprach vom Christbaumschmuck und so weiter. Heute ist das alles weggefallen, das ist so diese nationale Prägung entstanden, in der dann ja sogar gesagt wurde, Jesus selbst sei ein Germane gewesen, weil da irgendwelche Arier nach Galiläa eingewandert seien und Jesus eigentlich blauäugig und blondhaarig sei. Das hat man heute ein bisschen vergessen, nicht? Diese Radikalprägungen, aber viele dieser Überlegungen kommen aus dieser Zeit des Nationalismus. Übertrieben natürlich. Und man kann die selbstverständlich heranbilden, aber ich meine, wenn ich jetzt schon viel über den Weihnachtsbaum gesprochen habe, wollt ihr sicherlich auch die Lösung dabei haben, wenn ihr sie nicht schon lange wisst. Also der Weihnachtsbaum hat nämlich seine Wurzeln, wie man historisch weiß, ich kann das auch belegen, wer das gerne wissen will, nämlich darin, dass man im Mittelalter zu Weihnachten sogenannte Weihnachtsspiele veranstaltete. Diese Weihnachtsspiele stellten die christliche Heilsgeschichte von der Schöpfung bis zum Paradies dar und darin kam natürlich dann auch die Geburt Jesu vor. Und da hatte man ganz einfach, weil man die Bühne nicht so häufig umstellen wollte, hatte man im Paradies den Baum des Lebens, und wir lesen ja auch in der Offenbarung, dass es auch wieder im tausendjährigen, beziehungsweise im himmlischen Jerusalem den Baum des Lebens geben wird. Und so hat man diesen Baum des Lebens stehen lassen, und dieser Baum des Lebens ist der spätere Weihnachtsbaum. Das hängt auch, kann man auch daran sehen, die ersten Dinge, die an den Weihnachtsbaum gehängt worden sind, sind eben Früchte gewesen. Und zwar Früchte, von denen man ausging, das seien nun die himmlischen Früchte. Man hat eben die Äpfel zum Beispiel ein bisschen golden angestrichen und so, das waren die ursprünglichen Schmuck. Da ging man von aus, das ist der himmlische, also der Baum im Paradies und der Baum, den es im himmlischen Jerusalem geben wird. Deshalb nahm man auch einen grünen Baum. Weil der Baum des Lebens kann natürlich nicht ein abgestorbener, was weiß ich, Birke sein, die im Winter kein nichts Grünes hat, sondern das soll ja grün, sprießen, leben, sollte das ausdrücken. Dadurch kam das, es gab also keinen Zusammenhang zwischen irgendwelchen germanischen, keltischen Riten, die schon seit Jahrhunderten tot waren und an die kaum jemand gedacht hatte zu diesem Zeitpunkt. Ja.
Ja. Und ich kannte nur diese Version, dass bei der Christianisierung quasi Feste, wie zum Beispiel auch dieser Zeitpunkt der Geburt, benutzt wurden und auch Bräuche benutzt wurden und ihnen dann ihnen eine christliche Bedeutung und christlicher Inhalt gegeben wurde. Dass da der Zusammenhang einfach.
Bei einigen Festen und einigen Bräuchen gibt es diesen Zusammenhang, der allerdings nicht so friedlich gewesen war, sondern eher kämpferisch. Häufig hatte man diesem Gott, also diesen heidnischen Göttern, bewusst den christlichen Gott gegenübergesetzt, aber als Kampf, nicht als Erleichterung. Beispielsweise lesen wir das von einigen Bischöfen, bei dem Weihnachtstermin ist das zum Beispiel die Frage. Da gab es ja im Römischen Reich die Saturnalien zum Beispiel, also römische Feiertage, auch im Weihnachten. Wobei hier muss man einschränkend auch dazu sagen, das kann man zu Genüge in historischen Büchern nachlesen, also in Büchern über das Römertum. Die Römer hatten etwa 120 bis 130 Feiertage im Jahr. Jetzt können wir mal übertragen, das heißt jeder dritte Tag war ein Feiertag. Jetzt ist es schon schwierig, wenn man irgendeinen christlichen Feiertag festlegen will, der nicht auch irgendwo mit einem römischen Feiertag kollidiert. Also das heißt, diese Idee, dass wir jetzt haben, oh, gerade diesen Zeitpunkt hat man ausgewählt, erübrigt sich ziemlich, weil die Römer eben andauernd irgendwelche Feiertage gehabt haben. Also von daher, dass man jetzt bewusst das ausgewählt hätte, um nun gerade diesen heidnischen Feiertag zu nehmen, da hätte man fast jeden anderen Datum auch nehmen können. Also das als erstes dafür. Zweitens, tatsächlich findet man Bezugnahmen von Christen des 2., 3., 4. Jahrhunderts auf diese Saturnalien. Aber die schreiben nicht, wir machen es den Heiden einfacher, sondern sie sagen, ihr betet in dieser Zeit zu dem Sonnengott. Und wir sagen, Jesus ist das wahre Licht, was die Welt erleuchtet. Mit Johannes 1. Nicht? Jesus, das Licht, das in die Welt gekommen ist. Und da wird dem bewusst das entgegengestellt. Also nicht, dass man sagt, also ihr braucht ja nicht zu verändern, und wir machen jetzt dasselbe weiter, sondern man macht bewusst, ihr seid total im Irrtum, und wir haben den, das wahre Licht, auf das es eigentlich ankommt, das man verehren soll. Jesus ist das Licht der Welt und so. Man hat also das Brauchtum aufgenommen, hat aber dem entgegengestellt, nicht das, was ihr macht, ist richtig, sondern wir haben die wahre Erfüllung von dem, was die Menschen brauchen. Das gab es in einzelnen Bräuchen. Der Eindruck, häufig wird erweckt, wenn man so etwas liest, in solchen Broschüren, die meistens nicht gut recherchiert sind, dass man den Eindruck hat, die haben das einfach übernommen, damit sie es einfacher hatten. Oder die haben das so nicht so genau genommen und die haben also eine Mischreligion entstehen lassen. Das war bei den ersten Christen der ersten Jahrhunderte eigentlich gar nicht der Fall. Es gibt genügend Dokumente, ich könnte euch Predigten zeigen, so Weihnachtspredigten, in denen das deutlich gesagt wird. Also es sollte dem bewusst entgegengestellt werden. Sagen wir mal so, wenn wir jetzt sagen, es gibt hier den Tag der deutschen Einheit und der sei nun besonders heidnisch, und dann sagen wir jetzt gerade an diesem Tag, oder lieber Fastnacht, ich meine, die Herkunft von Fastnacht ist ja auch religiös, aber heute ist nicht mehr religiös, und dann gibt es manche Gemeinden, die sagen, gerade zur Fastnacht, wir machen eine Gemeindefreizeit und sagen, jetzt machen wir Alternative dazu. Wir wollen nicht diese weltlichen Vergnügungen, sondern wir wollen uns dieser Zeit auf Gott ausrichten. Jetzt könnte auch jemand können sagen, ihr wollt es den Leuten nur einfacher machen, die sollen immer noch feiern, Fastnacht, nur im christlichen Rahmen. Ist natürlich vollkommener Quatsch. Sondern ihr sagt ja, gerade wo die sowieso feiern, da machen wir bewusst etwas anderes, um ihnen eine Alternative zu zeigen. Und genauso ist das bei Weihnachten gewesen. Darüber hinaus gab es dann auch noch andere theologische Überlegungen, warum man dieses Datum gewählt hat, die jetzt zu erklären ein bisschen zu weit führen würden. Aber wie gesagt, diese etwas vereinfachte Ableitung von dem, es gab mal heidnische Feiern, das ist eigentlich insofern nicht zutreffend. Und wir müssen auch sagen, die meisten der Weihnachtsbräuche entstanden etwa so ab dem Jahr 1200, 1300, 1400, 1500 herum, wo schon seit über 500 Jahren das Heidentum in Europa tot war. Und jetzt ist ja eigentlich ein Witz anzunehmen, dass wenn diese Bräuche entwickelt werden, dass man sich dann 500 Jahre zurückerinnert, die Namenschristen noch daran erinnert, was sie schon längst wieder vergessen haben, dass es irgendwo mal Leute gab, die andere Bräuche gehabt haben, um die aufzuwärmen. Wofür soll das gut sein? Wir wissen sogar, dass Heiden haben christliche Gebräuche kopiert, um das Heil und das Christentum abzulösen. Wir wissen nämlich, dass zum Beispiel der Weihnachtsbaum, darauf hat sich dann Hitler und andere Leute berufen, wurde in Skandinavien im 14., 15. Jahrhundert benutzt als Julbaum. Aber eben damals hatten die norwegischen und schwedischen Könige hatten den christlichen Brauch benutzt und hatten ihm eine heidnische Bedeutung gegeben, um für das Heidentum zu werben. Das wissen wir aus den Quellen relativ eindeutig, weil die selbst das dazu so bekennen. Also das heißt, dieser Brauch war eigentlich selbst im Heidentum schon wieder vergessen und wurde dann neu reaktiviert aus der christlichen Überzeugung. Was nicht heißt, dass deshalb alle Bräuche christlich sind oder alle deshalb legitimiert sind für uns. Aber zumindest müssen wir genau hinschauen. Und manches Mal kann uns das dann dazu animieren, auch bestimmte Bräuche bewusst zu praktizieren oder auch unsere ungläubigen Kollegen und Nachbarn neu darauf aufmerksam zu machen, was sie da eigentlich feiern. Also nicht, um ihm zu sagen, jetzt musst du aber den Tannenbaum weglassen, sondern ihm zu sagen, dieser Tannenbaum bedeutet das und das. Nicht? Oder weißt du überhaupt, warum du einen Adventskranz aufstellst? Na, weiß er vielleicht nicht, weil er schön ist, aber sagen wir, der bedeutet aber dieses und jenes. Der Adventskranz ist übrigens ein ganz neuer Ritus erst. Der ist nämlich durch Johann Hinrich Wiechern in Hamburg entwickelt worden, vor etwa 150 Jahren, also noch gar nicht so alt. Ganz evangelikal sogar geprägt worden, war ein gläubiger Mann, ja, der Johann Hinrich Wiechern. Heute wissen das wenige. Warum sollen wir die Leute das abspenstig machen, viel besser christliche Interpretation dazu benennen? Und dann, wenn sie es sehen, denken sie auch mal daran. Nicht? Also, aber gut, mein Seminar ist ja jetzt nicht über Weihnachtsbräuche, wäre auch interessant. Wenn euch das interessiert, nicht, kann ich jetzt nur dafür werben, dann schaut mal hinein, wenn ich da mit meinem Buch fertig bin. Wir sind ja jetzt bei den Griechen und Römern, die ihre Spuren hinterlassen haben. Also, die Götterhierarchie. Ich habe gesagt, viele der griechischen Gottheiten bekamen später auch römische Namen. So wie beispielsweise Zeus dann eben auch als Jupiter verehrt worden ist. Der Vater der Götter. Er war ein Donnergott, der Schutzgott der Olympischen Spiele. Poseidon oder auch Neptun, wie er römisch dann genannt wird, der Erderschütterer, ist für Erdbeben und das Meer zuständig. Demeter, die kennen wir ja heute von Demeter-Produkten, ne? Also insbesondere verbreitet im Ökolandbau, insbesondere auch von Bauern, die sich von der Anthroposophie Rudolf Steiners, also einer esoterischen religiösen Überzeugung prägen lassen, die vertreten diese Demeter-Auffassung. Römisch heißt sie Ceres, ist für die Erdfruchtbarkeit verantwortlich. Es gibt auch noch spezielle Mythologien, die lasse ich hier mal fallen. Eine Geheimwissenschaft, ist mit ihr verbunden und an die lehnen sich diese Demeter-Produkte auch an. Also es werden da bewusst alte Namen reaktiviert und aufgenommen. Andere sind zum Beispiel der Hermes. Hermes, der Götterbote. Ihr kennt vielleicht, es gibt so einen Paketdienst, glaube ich, da gab es früher. Ich weiß nicht, gibt es immer noch so Hermes-Paketdienst? Gibt. Ach, der Kuli ist davon. Ja, und die hatten früher, ich weiß nicht, ob sie das jetzt auch noch hatten, so ein Zeichen. Wisst ihr, was für ein Zeichen das war? Ja, genau, meistens so ein Schuh mit Flügeln dran. Früher zumindest. Ob sie, jetzt haben sie nur Flügel, oder? Ja, und das war eben für den Götterboten, denn der sollte die Botschaften, also transportieren von den Göttern, mit Flügeln an den Füßen sozusagen, auf die Erde für die einfachen Menschen. Und das, da sehen wir, wie der Einfluss auch heute übernommen wird. Ich sage nicht, dass die jetzt alle Abgötter sind, die da beim Hermes-Paketdienst arbeiten, das nicht. Aber ich will damit sagen, wie diese Ideen, die Ideen leben fort. Man ist begeistert von der Antike und übernimmt deshalb auch die Namen und die Ideen davon. Das ist etwas, was wir da sehen. Hera habe ich ja schon genannt, Göttin der Eifersucht, der ehelichen Treue, Gattin von Zeus, häufig dann eben straft sie die anderen jungen Göttinnen, die ihn da abspenstig machen. Sie ist auch für Geburt und für die Frauen zuständig. Apollo, der Gott der Weisheit, des Wortes, Verehrung besonders in Delphi. Übrigens, Apollo, erinnert euch, wie hieß eine der ersten Missionen der NASA? Apollo, nicht? Und das ist auch kein Zufall. Bewusst benannt nach diesem griechischen Gott der Weisheit. Übrigens finden wir das auch in einigen anderen Zusammenhängen wieder, aber da merken wir, hier ist die Anlehnung ganz bewusst gewählt. Dann haben wir Dionysos, römisch Bacchus, den kennen manche auch, besonders die, die dem Alkohol gerne zusprechen, denn das ist der Gott des Feierns, nicht? Der Unterwelt, der Früchte, des Weins insbesondere, der Ausschweifung. Friedrich Nietzsche hatte das apollinische und das dionysische Prinzip einander gegenübergestellt, hat gesagt, das sind die beiden Prinzipien. Die einen Menschen ganz nach dem Verstand und die anderen Menschen ganz nach dem Gefühl. Hier merken wir, auch in der neueren Philosophie werden griechische Gedankenmodelle aufgenommen. Dann gibt es Artemis, Göttin der Jagd, römisch Diana, Aphrodite, römisch Venus, auch das kennen wir natürlich. Vielen Fremdworten finden wir das wieder, diese ganzen Begriffe dabei. Ares, Kriegsgott, römisch Mars. Ich will jetzt nicht an den Schokoriegel denken oder sowas, ne? Aber natürlich auch da sind Namen übernommen. Nicht, dass die Leute jetzt meinen, jeder, der Mars ist, der huldigt nun dem römischen Gott des Krieges, das nicht. Aber einfach die Namen übernimmt man. Und manchmal auch Inhalte davon. Athene, Asklepios, römisch Esculap, den kennen wir auch. Nämlich wo? Begegnet er uns? Genau, bei den Ärzten. Fast alle Apotheken haben das. Das ist nämlich der Stab mit der darum gewundenen Schlange. Das ist das Zeichen des Esculap, des Asklepios, als Zeichen des Heilgottes. Also das hat nichts mit Christentum zu tun. Manche interpretieren das ja gerne, wäre ja auch schön, können wir einfach für uns in Anspruch nehmen, mit der Schlange, der eisernen Schlange an dem Stab, den Mose aufrichtet, wo man hinschaut, wird man gesund. Aber das ist leider nicht das Symbol, aus dem das genommen worden ist, sondern hier aus der griechischen Antike das Zeichen des Esculap. Ja. Der schreibt sich also Asklepios eigentlich auf Griechisch und Esculap wäre Ä, also A Umlaut, S-K-U-L-A-P. Esculap. Eine weitere wichtige Gottheit, die bis heute gerade unter Esoterikern sehr viel Ansehen genießt, ist Gaia. Vielleicht habt ihr mal gelesen, von Jim Lovelock gab es vor einigen Jahren ein Buch, die Gaia-Hypothese. Die ging davon aus, wie auch unsere gegenwärtige Umweltministerin sehr davon angetan ist, die hat ja einige so esoterische Ideen im Kopf, und so hat sie auch diese Idee, eben dass die Welt ist ein lebendiges Wesen, die Erde ist ein lebendiges Wesen, und wenn wir als Menschen zu böse sind, dann schüttelt die Welt uns einfach mal ab, wie Ungeziefer. Und wir müssen jetzt die Erde pflegen und wir müssen mit ihr Kontakt aufnehmen und so. Das ist diese Gaia-Hypothese. Gaia ist die Mutter Erde, aus der alles geboren wird. Und diese Idee ist auch heute in der Esoterik weit verbreitet. Da nimmt man diese Sachen wieder auf. Uranos natürlich, nach dem ist unser Uran genannt, aber auch der Planet Uranos, wie überhaupt die meisten Planeten, die Götternamen tragen, nicht? Auch die meisten Wochentage, ja, griechische und römische Götternamen tragen. Uns fällt das gar nicht mehr auf. Manche meinen, der Dienstag hänge damit zusammen, weil man dort Dienst hat, was natürlich vollkommen falsch ist, sondern der Dienstag ist der Diana geweiht. Nicht? Also Diana haben wir eben gerade schon einmal gehabt, die griechische Artemis, römisch Diana. Auch der Freitag hat nichts damit zu tun, dass man dort frei hat, sondern ist natürlich der Freier einer germanischen Gottheit gewidmet. Also der Sonntag ist auch nicht deshalb, weil da die Sonne scheint, sondern weil sie eben dem ewigen Gott, dem Sol Invictus, also einer höheren römischen Gottheit gewidmet worden ist. Also all diese Dinge, da tragen sich noch selbst in den Namensbezeichnungen diese römischen, griechischen, germanischen Überzeugungen weiter fort. Und wir als Christen benutzen sie genauso. Heißt jetzt nicht, dass wir neue Namen erfinden müssen. Sagen wir am ersten Tag der Woche, nicht so wie das dann in der Bibel steht, das waren ja jüdische Zählungen. Oder wir könnten jetzt sagen, wir nennen den ersten Tag Christustag und den nächsten Paulustag und den nächsten Petrustag und Johannistag und so. Könnte man ja machen. Hat man dann doch nicht getan. So sind wir bei den antiken Namen geblieben. Nun ja, Pan kennen wir von der Panflöte, der Gott der Hirten, der eben darauf spielt und die Menschen fasziniert und ihr in ihrem Bann zieht.
Das ist aber sehr schwer, finde ich, das so ein wenig zu unterscheiden, wo es eine große Namensgebung ist, finde ich, weil ja auch sehr viel, ich habe gerade so ein Netz auf dem Zimmer, wo jetzt zum Beispiel mein Junge und Pastor Service versteckt in Zahlen, wo ich nicht mehr, dann darf ich da keine Pakete mehr schicken.
Ja, genau.
Die Meter hoch kann ich mir nicht mehr kaufen, weil
ja.
Die anderen sagen, einmal ist es die Namensgebung, dann steckt der Geist.
Richtig.
Da komme ich nun etwas durch den
anderen. Ja.
Ja. Denn ob da auch zum, da kann ich das so, mir wurde immer gesagt, warum hat so gewisse Naturheilprodukte, ob die werden besprochen in den
ja.
Das weiß ich ja gar nicht. Dann kann ich aber jetzt das sogar ausweiten auf die Apotheken, dann darf ich auch
nicht, nicht mehr aus den Apotheken nehmen, ja. Es wird sehr eingeschränkt, nicht?
Ja.
Wir werden alle wieder Selbstversorger irgendwo auf dem Land und nein, das ist damit nicht gemeint. Also auch bewusst habe ich jetzt keine Konsequenzen angesprochen, die sich aus dieser Erkenntnis ergeben würden. Bei vielen, so wie zum Beispiel bei den Wochennamen, ich denke, da ist sich kaum jemand darüber bewusst und indem ich diese Wochennamen nenne, da habe ich auch nicht den Eindruck, dass ich diese Götter, Gottheiten verehre. Das sind einfach Namen, die haben sich vollkommen losgelöst von den Gottheiten. Die meisten Menschen wissen das nicht einmal mehr und sie haben praktisch keine Bedeutung. Das würde ich sagen hierbei.
Weil,
ja, genau. Jetzt komme ich zu anderen Punkten und zwar da, wo Menschen sich nicht nur aus einer Tradition, die sich verselbstständigt hat, sondern bewusst zurückgehen zu religiösen Überlieferungen und aus deren Motivation solche Dinge praktizieren, so wie das bei den Demeter-Produkten der Fall ist. Da würde ich schon eher sagen, wenn ich die Möglichkeit habe, auf ein Alternativprodukt auszuweichen, würde ich das eher empfehlen. Ich glaube nicht, dass wir, wenn wir jetzt nun ein Demeter-Brot essen, dass wir dann okkult belastet sind. Das glaube ich nicht. Wir sind unter dem Blut Jesu, stehen wir dort, sind auch freigemacht davon, das belastet uns nicht. Aber wir sollten einerseits, um zu zeigen, dass wir damit nicht einverstanden sind, auch um keinen anderen Anstoß zu sein, wenn wir die Möglichkeit haben, ausweichen. Etwas anders ist es noch da, wo ich bewusst darauf stoße, dass eine bestimmte Gruppe wieder göttliche Ziele verfolgt und ich habe die Möglichkeit, was anderes zu wählen, dann kann ich das tun, sollte es auch tun. Also ich würde jetzt nicht freiwillig den Scientologen massenhaft Geld hinterherwerfen, damit die ihre Arbeit noch besser tun können. Genau, richtig. Da würde ich das, wenn ich eine Alternative habe, ohne die, dass sie mir zu viel Aufwand kostet, dann würde ich sagen, okay.
Aber Sie denken auch nicht, weil das, dass man da gut belastet ist.
Genau, nein, das denke ich nicht. Das müssen wir deutlich voneinander unterscheiden. Und wenn ich nicht mehr die Möglichkeit habe zu unterscheiden oder wenn das mein Leben zu sehr beeinflusst, dann glaube ich, dann sollten wir uns berufen auf die Freiheit, die Paulus benennt, bezüglich des Götzenopferfleisches. Beim Götzenopferfleisch sagt er ja, ihr könnt das durchaus essen, das ist kein Problem, aber wenn ein Bruder da Probleme mit hat, also gut, dann verzichtet lieber darauf. Das hat aber das Problem, damals wurde es alles Fleisch, was man gegessen hat, auf dem Marktplatz erstmal den Göttern geopfert. Das ging einfach so, man hat einem Tier die Adern durchgeschnitten, hat etwas Blut genommen, auf die Erde geschüttet, damit war es den Göttern geopfert. Und damit konnte man kein Fleisch mehr essen. Das hieß also, als Christ entweder Vegetarier oder Fleisch zu essen, was den Göttern geopfert ist. Und da sagt Paulus dann, okay, das ist frei, ihr könnt das durchaus essen, macht euch kein Gewissen daraus. Aber wenn wir die Möglichkeit haben auszuwählen, dann sollten wir auswählen. Noch ein kurzer Hinweis darauf, dass wir jetzt nicht irgendwo in eine Manie hineinkommen. Wir sollten auch sehen, dass wir jetzt nicht hinter jedem und allem irgendwelche finsteren Mächte argwöhnen. Häufig gibt es leider auch in christlichen Kreisen so Verschwörungstheorien, die weder Hand noch Fuß haben, die also mehr aufgestellt werden, manchmal von wirtschaftlicher Konkurrenz, manchmal einfach von abergläubischen Leuten, die sehen irgendwelche Symbole, die gar nichts damit zu tun haben und interpretieren da was hinein. Meistens merken wir das, wenn wir mal genau hinschauen, dann wird da auch keine Quelle angegeben, dann wird gar nicht genau sauber argumentiert und dann sollten wir da sehr vorsichtig sein. Nicht alles glauben, was da so verbreitet wird. Vor ein paar Jahren, was eben schon mehrfach, in mehreren Wellen, wurde dann, ja, Danke. Okay, die werden wir dann benutzen. Danke sehr. Erinnert mich jemand, wenn die Kassette vorbei ist, damit ich sie umdrehen kann? Läuft noch. Ja, also vor mehreren Jahren wurde beispielsweise Procter & Gamble im Internet, habe ich dann auch bekommen, dass die nun besonders heidnisch seien. Und dann wurde zitiert, dass in irgendeiner Fernsehshow in den USA nun der Vorstandsvorsitzende gesagt hätte, er spende so und so 4% des Gewinns den Satanisten. Ich bin dem nachgegangen und habe herausbekommen, derjenige war gar nicht in dieser Sendung gewesen. Hat natürlich dann auch nicht die Aussage machen können, aber so entstehen, pflanzen sich einfach solche Mythen fort, wo man sagen muss, also im Nachhinein, man hat das auch untersucht, das wurde sogar von der Polizei untersucht, weil Procter & Gamble natürlich da hier Geschäftsschädigung gewittert hat und man konnte nichts nachweisen, aber Vermutungen gehen dahin, dass eben die wirtschaftliche Konkurrenz dieses ins Spiel gebracht hat. Und in den USA, wo eben ein relativ hoher Prozentsatz evangelikaler Christen ist, die haben dann natürlich viele dieser Produkte gemieden, sodass ein wirklicher wirtschaftlicher Schaden entstanden ist. Da sollten wir uns nicht dadurch fangen lassen. Also viele Sachen haben nichts damit zu tun, auch wenn auf den ersten Anschein da Verbindungen entstehen. Zweiter Punkt, wir müssen auch daran denken, dass natürlich alles, mit dem wir zu tun haben, mit Ungläubigen zu tun hat. Und jetzt die Frage, was ist denn schlimmer, ein Atheist oder ein Scientologe? Das ist schwierig zu sagen. Nicht? Biblisch gesehen sind beide ungläubig und beide dann unter dem Herrschaftsbereich des Teufels. Epheserbrief. Ein Atheist natürlich auch. Ja, was ist denn jetzt, wenn du im Aldi einkaufst? Nicht? Also erstmal, die Gebrüder Albrecht sind Katholiken, da müsstest du sagen, unterstützt die katholische Kirche irgendwie oder Katholiken damit. Dann die Angestellten, also musst du erstmal sehen, der Bauer, von dem die Milch gekauft ist, möglicherweise ist der Atheist. Und die Verkäuferin, hast du die Verkäuferin im Aldi schon gefragt, vielleicht gehört die ja zu den Zeugen Jehovas. Also Aldi kannst du nicht mehr einkaufen. Natürlich geht das für jeden anderen Supermarkt auch. Und jetzt weißt du ja nicht, wer hat wie viele Aktienpakete. Nicht? Also gemeinhin kaufst du von Daimler-Benz und wer weiß, vielleicht haben da, was weiß ich, was für zwielichtige Leute, nehmen wir mal als Beispiel die Mormonen. Vielleicht haben die Mormonen irgendwie ein größeres Aktienpaket. Wer weiß das schon. Nicht? Also kein Mercedes mehr kaufen. Oder die, ach genau, die Muslime hier sogar. Nicht? Also kein Mercedes mehr, vorbei. Also. Ja, jetzt wissen wir. Ja. Also, damit will ich einfach bloß sagen, wir können das natürlich in den Exzess treiben, was dazu führen würde, dass ihr praktisch wirklich nichts mehr tun könnt. Ihr könnt nicht mal mehr irgendwo eure Landwirtschaft fördern, denn das Öl dürft ihr natürlich von den Muslimen auch nicht kaufen. Also Traktorfahren geht auch nicht mehr. Höchstens noch mit dem Pferd und dann natürlich kein Araber, ist klar, der taugt auch nicht so sehr für den Ackerbau. Kraftfutter dürft ihr auch nicht mehr kaufen von den Chemieunternehmen, die sind ja auch alle out. Also nur noch das eigene Gras wachsen lassen, nicht? Und kaufen, verkaufen auch nicht mehr. Die Ziegel selbst brennen und das Wasser aus dem eigenen Brunnen und so. Das ist natürlich vollkommen irrational, ist auch von der Bibel nicht gefordert. Wir müssen immer unterscheiden, wo ist ein realistisches Maß von dem, was wir beachten sollen. Und wo geht das nun über das Maß hinaus, was wir beachten sollen? Häufig wird dann so eine Sache, die wird hochgeputscht. Und dann wird gesagt, ja, also jetzt die Scientologen seien ja viel schlimmer als die Atheisten. Wie ist das biblisch zu begründen? Ist ja nicht. Natürlich, wenn ich jetzt weiß, dass eine Firma besonders stark mit irgendwas verbunden ist, dann würde ich sagen, ich identifiziere mich nicht mit ihr.
Ja.
Ja, genau. Gewissensnot kommen.
Ja.
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 Genau. Und die meisten Ärzte sind Atheisten, ne?
Ja. Und dann kann man doch nicht sagen, ich denke, dann soll man da auch richtig unter das Gut Jesu stehen.
Ja.
Und gestern gefiel mir eigentlich sehr gut, dass ich noch nicht christliche Bücher in der Apotheke haben.
Ja.
Ich weiß genau, dass das mal Kerzen gehen, die da rausfliegen.
Ja.
Auf dem Weg ist schon mal mein Kampf bei mir wirklich versprochen.
Ja.
Das hatte ich von meiner Mutter. Ich hätte jetzt ja mal von mir gegeben.
Hat da jemand.
Das war aber so ganz gelesen, ja.
Alle
Bücher, ich glaube, das kann man doch informativ machen.
Durchaus.
Und hier, das ist ganz stark mal übertrieben worden.
Ja, das gibt es.
Die Bücher mussten.
Ja. Auf den Index gesetzt, nicht? Und,
ja.
Und ich denke tatsächlich, wir brauchen da einen, wenn ich jetzt mal so etwas salopp sage, einen unverkrampften Umgang damit. Natürlich, wenn ich merke, dass diese Bücher mich gefangen nehmen, dass sie mich beeinflussen, dann muss ich Konsequenzen ziehen, weg damit. So wie die Zauberbücher, ich denke der Gemeinde in Ephesus, nicht? Ephesus ist das, glaube ich, die dann eben verbrannt worden sind. Und da, wenn ich merke, das belastet mich, dann sollte ich das abschreiben. Oder beispielsweise die Frau Professor Linnemann, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, ist ja zum Glauben gekommen, nachdem sie jahrelang Professorin in Marburg gewesen war. Sie hat erstmal, als sie zum Glauben kommt, die ganze bibelkritische Literatur weggeworfen, weil sie gemerkt hat, das hindert sie im Zugang zu Gott, das nimmt ihre Gedanken so gefangen, also erstmal weg damit. Was nicht heißt, dass nun jeder Christ desgleichen tun sollte. Es ist ja vollkommen klar, ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, vor allem Alkoholiker, den würde ich empfehlen, erstmal alle Alkoholiker möglichst weg. Was nicht bedeutet, dass kein Christ jeweils mehr noch irgendwie ein Wein oder sowas trinken darf. Das ist ja biblisch nicht gefordert. Ich weiß jetzt nicht, hoffe, ich trete jetzt hier keinen Fettnapf, wo ich jetzt lange erklären muss, warum das biblisch so oder so ist. Wenn, sonst könnte ich irgendwelche anderen Beispiele nehmen, wo wir sagen, da ist es gut, davon Abstand zu nehmen. Meinetwegen einer, der Sport exzessiv betreibt, wahnsinnig fit auf Fußball ist, nicht? Also, schau jetzt ja niemanden an, nicht? Ja. Also immer Fußball und immer zum Stadion, was weiß ich, für den ist das ein regelgerechter Gott, der kommt zum Glauben, für den ist es mal gut, einen radikalen Schnitt zu machen, nicht mal Fußballstadion, keine kleinen Bildchen mehr aufkleben, nicht mehr jeden Tag nur die Zeitung zu lesen, als Abstand für diesen Götzen. Für jemanden wie mich, der eher sagt, also Sport ist Mord, nichts damit zu tun zu haben. Ich habe mir schon als Jugendlicher gedacht, besser ein Buch lesen, da lerne ich was dadurch, als hier auf den Fußballplatz zu gehen. Für mich war es eher eine Sünde, das ich auch lernen musste, eine Sünde, zu wenig Sport zu tun. Ich habe dann gelernt, erstmal, dass Gott mir auch eine Verantwortung für meinen Körper gegeben hat, dass ich ab und zu da auch was tun muss. Weil sonst hätte ich gedacht, ach, der Körper ist egal, der wird sowieso mal vergehen und wird da hier zur Erde werden. Die Hauptsache, die Seele, der Geist entwickelt sich. Nicht? Das war so eher meine Überzeugung. Und für mich war es dann eher eine Sünde, zu wenig getan zu haben. Und so merken wir, das hängt natürlich immer damit zusammen, wie stehe ich zu der Sache. Das kann für den einen Sünde sein und für den anderen ist es gut. Und so ist es bei manchen dieser Fragen eben auch. Also wir müssen dann auch sehen, wo schadet es mir, wo zieht es mich von Gott weg? Und da muss ich einschreiten. Und natürlich würde ich auch empfehlen, nicht einfach nur so willkürlich mich prägen zu lassen von geistig falschen Sachen. Also ich würde zum Beispiel nicht empfehlen, jetzt irgendwelche so stark esoterisch gefärbten Filme wie Harry Potter oder sowas anzuschauen, einfach mal so zum Spaß. Nicht, dass ich glaube, dass wir deshalb gleich okkult besessen werden, aber ich würde sagen, wenn du dir sowas anschaust, du wirst dadurch geprägt. Und diese Botschaften, die da vermittelt werden, sind Botschaften, die radikal im Gegensatz stehen zu dem, was in der Bibel steht. Die Geisterwelt, die vermittelt wird, das Positive der Zauberei und so weiter. Deshalb, warum sollte ich das tun? Mich von dem prägen lassen. Wie gesagt, nicht okkulte Belastung, aber ich würde es trotzdem davon abraten. Aus anderen Gründen. Und so glaube ich, dass wir manche Dinge einfach nicht tun brauchen, nicht tun sollen, weil sie uns mit der Zeit Schaden zufügen können. Und das ist aber dann nicht, dass ich jetzt aufrede und sage, ein Christ darf nicht, sondern dass ich auch Gründe dafür anführen kann.
Aber er wird dadurch belastet.
Genau.
Ist ein voller Schnitt, ne?
Ja.
Weil man den machen kann.
Ja. Und ich denke, das führt uns einerseits dazu, dass wir die Dinge der Welt klar beurteilen können und auch sagen können, das halte ich für falsch. Ohne dann in eine falsche Gesetzlichkeit zu fallen, die Paulus, also Gott durch Paulus, ja beispielsweise im Galaterbrief, auch im Epheserbrief brandmarkt, wo er sagt, es kommen am Ende der Zeiten Leute, die stellen neue Gesetze auf, von Tagen, die du halten sollst, von Regeln, die du halten sollst. Und da sagt er, das ist aber falsch. Und ich glaube, davon sollten wir uns frei machen, nicht solche Gesetzlichkeiten in diesem Sinne, wohl, dass wir überprüfen, ist das für uns gut oder nicht. Und da haben wir die biblischen Maßstäbe. Aber nicht dann Gesetze daraus formulieren, die sich hinterher vollkommen verselbstständigen. Und wie gesagt, so auch jetzt, wenn ich das nochmal anwende, auf diese Beispiele der, diese Sache kommt daher, diese Sache kommt daher. Natürlich würde ich jetzt nicht zu einem Gesundbeter gehen, wo ich weiß, der ruft irgendwelche Geister an, denn da weiß ich, nein, wenn, dann kann ich mich auf Gott verlassen. Wenn ich schon übernatürliche Kräfte in Anspruch nehme, dann soll ich mich zu Gott wenden. Auch wenn ich irgendwelche ominösen Praktiken praktiziere, von denen ich weiß, dass die naturwissenschaftlich vollkommener Unsinn sind, medizinisch gesehen, dann würde ich auch sagen, verzichte ich besser darauf. Wenn, dann sollten wir als Christen viel mehr Vertrauen haben in Gott, dass Gott auch wirken kann, dass Gott heilen kann. Und das haben wir in der Bibel. Also dann lieber diese Alternative. Ich habe auch etwas darüber geschrieben, gerade über die chinesischen, asiatischen Heilmethoden, wo ich auch versuche, das genau zu belegen. Aber was auch wiederum nicht heißt, dass ich jetzt deshalb sage, ich müsste ja in derselben Konsequenz auch sagen, auch die materielle Medizin der Universitäten ist ja auch nicht christlich. Denn die gehen davon aus, der Mensch ist bloß eine Maschine. Ein paar Chemikalien rein, dann stimmt das alles wieder. Das ist ja auch falsch. Nach der Bibel ist der Mensch Körper, Seele und Geist. Und so können Krankheiten, zum Beispiel die Sünde, verursacht werden. Kennt ihr irgendeinen Mediziner, der diagnostiziert, also okay, Sie haben da Rückenschmerzen, da ist Sünde. Ja, da können wir uns nicht am Kopf fassen, verrückt, geht ja gar nicht. Und wir müssen sehen als Christen, dass wir nicht zu stark uns auch davon prägen lassen. Wir lehnen der Bibel deutlich, Krankheit kann, ich sage kann bewusst hier, kann von Sünde verursacht werden. Beispiel Ananias und Sapphira. Herzinfarkt plötzlich oder sonst was, ne? Zack, tot, aufgrund von Sünde. Oder denken wir an 1. Korinther 11. Da steht am Ende der Einleitungsworte zum Abendmahl: Und manche von euch sind krank und einige sind entschlafen, weil sie das Mahl des Herrn nicht unterschieden haben. Sünde hat zu Krankheit und Tod geführt. Das finden wir. Wir denken beispielsweise an Miriam, die da Aufstand gegen Mose plant und dann Aussatz bekommt. Dasselbe ist von Gehasi, nicht, der da aus Sünde macht, indem er das Geld einkassiert. Also zahlreiche Leute werden krank aufgrund von Sünde. Aber nicht alle. Krankheit hat auch andere Ursachen, ganz klar. Aber wir müssen sagen, die Dimensionen der Bibel gehen weit über die materialistische Medizin unserer allgemeinen Mediziner hinaus. Und auch das müssen wir realisieren. Was aber nicht heißt, dass wir diese Tat nicht in Anspruch nehmen sollen. Also ich hoffe, dass zumindest jetzt etwas dieser Unterscheidungsmerkmale hier deutlich geworden ist. Und das bezieht sich ja auch, das war unser Ausgangspunkt, auf diese Begriffe und Ideen, die aus dem Griechentum und dem Römertum stammen. Nicht alles ist pauschal falsch. Wir sollen natürlich diese Gottheit nicht anbeten. Das aber beispielsweise in dieser schönen Geschichte von dem Ares mit den drei Göttinnen auch ein Funke menschlicher Wahrheit steckt, dass eben tatsächlich viele Männer dumm sind in dieser Hinsicht. Das ist ja etwas, was man durchaus dabei übernehmen kann. Das stimmt ja. Leider, nicht? Dabei müssen wir sagen, und so sind ja zahlreiche dieser Mythen, die zeigen einfach allgemein menschliche Wahrheiten, die sie halt kleiden in die Geschichte von irgendwelchen Göttern. Natürlich kann ich meinen Kindern das auch ohne die Götter erzählen, ist ja klar. Aber von daher muss ich sagen, diese Geschichten sind nicht von vornherein okkult belastend. Genauso wie wenn ich Dienstag sage, ich jetzt nicht gleich ein Diener der Diana werde, nicht? Oder ein Beter, ist ja klar. Aber das, was ich hier zeigen wollte, ist, in erster Linie, wir sind bis heute geprägt durch griechische und römische Vorstellungen. Wir müssen uns einfach dessen bewusst sein und bei manchen Dingen auch ablehnen. Also so würde ich sagen, bei bestimmten Dingen der Esoterik, die das wieder aufleben lassen wollen, auch das religiöse Element, das müssen wir ablehnen. Gaia-Hypothese zum Beispiel. Da müssen wir sagen, nein, das ist Unsinn, naturwissenschaftlich Unsinn, vom Glauben her Unsinn, das stimmt so nicht. Gott hat die Welt als Materie geschaffen und nicht als lebendiges Wesen. Deutlicher Gegenwiderspruch. Das müssen wir ablehnen. Andere äußerliche Bezeichnungen, gegen die ist heute, meine ich, nichts einzuwenden, zumal auch kaum ein Mensch sie überhaupt eine Verbindung herstellt zwischen dem Namen und der ursprünglichen Bedeutung. Gut. Sind dazu Fragen? Ich überspringe hier mal ein bisschen, ich wollte noch etwas über die griechischen Mythen sagen, auch über die griechischen Philosophien, das lasse ich mal. Das, was uns sicherlich bekannt ist, auch die Olympischen Spiele sind natürlich aus dem Griechentum, nicht? Also auch da merken wir Anlehnung, auch heute, begeistert von Griechenland, hat man das eben in der Neuzeit wieder neu in Erschein, also neu hervorgerufen. Sisyphus kennen wir, Geschichte von Sisyphus, nicht? Ihr wisst da, derjenige, der als Strafe dann im Jenseits immer wieder einen Stein den Hügel hinaufrollen soll und der Stein dann eben immer wieder auf seiner Seite herunterrollt. Heute ein Synonym für sinnlose Arbeiten, eine Sisyphusarbeit, eine sinnlose, sehr mühsame Arbeit. Oder Tantalos, derjenige, der als Strafe im Jenseits dann mitten im Meer steht und jedes Mal, wenn er sich niederbeugt, um was zu trinken, geht das Meer weg, das Wasser. Also mitten im Wasser stehen und trotzdem verdursten, so ungefähr, ne? Also solche mehr oder weniger schönen Geschichten, die sind bis heute im Gedächtnis der Menschen überliefert. Oder Ödipus, nicht? Ihr kennt ja Ödipus, der seine Mutter heiratet und seinen Vater tötet. Da sagt Freud, das ist jeder Mann. Weiß nicht, ihr als Männer, ob ihr auch so empfindet, ob ihr euren Vater töten wolltet, eure Mutter heiraten. Jedenfalls sagen ja Psychologen, das ist genau so, wie die Menschen das tun. Der Mann sucht sich hinter eine Frau, die irgendwie so aussieht wie seine Mutter und ist immer eifersüchtig auf seinen Vater. Da versucht man aus dieser Geschichte eine psychologische Weisheit zu erklären. Ob die nun zutreffend ist, da möchte ich doch gewisse Zweifel anmelden. Ja. Auch bei den Kelten und Germanen wurden einige Namen übernommen und zum Teil umgemünzt in christliche Gebräuche. Das ist ja vorhin, was wir angesprochen haben. Zum Beispiel gibt es die heilige Brigitte. Die heilige Brigitte ist zuständig im Frühlingsfest eben für Frühlingssprießen, Natur und so weiter. Es gibt ja Heilige in der katholischen Kirche. Diese heilige Brigitte hat nie gelebt. Sie ist direkt übernommen worden von der keltischen heiligen Brigitte. Und das ist die Strahlende, heißt das. Die war zuständig für Dichtung, Prophetie, Heilung und Weisheit bei den Kelten. Und da die nun so beliebt war, haben sich dann manche der Missionare gedacht, naja, dann geben wir dir einfach eine christliche Biografie und dann kann man dieselbe Gottheit weiter verehren. Also das, was du vorhin genannt hast, gab es tatsächlich in manchen Fällen. Und hier würde ich natürlich davon abraten. Dann lass die Brigitte lieber Brigitte sein und also der würde ich keine besondere Aufmerksamkeit widmen. Das gab es. Und wie gesagt, umso bedenklicher, weil diese Person nie gelebt hat. Sonst könnten wir ja sagen, ja, wenn irgendein Heiliger mal gelebt hat, der wirklich vorbildlich war, und man denkt hinterher an den und nimmt den als Vorbild, das ist ja doch nicht mal so ein Problem. Also, wenn man ihn nicht als Heiligen verehrt. Also wenn ich sage, Luther, geht die Kassette noch weiter? Luther ist ein Vorbild für uns als Christen, dann ist das natürlich in Ordnung. Also ich bin durchaus ein Vertreter dafür. Ich habe schade gefunden, dass in Deutschland der Reformationstag abgeschafft worden ist. Nicht? Also ich finde das, ich meine das als Feiertag, finde ich schade. Ich finde das gut als Erinnerung daran, Vorbild, da hat Gott durch einen Menschen besonders gewirkt geistlich. Finde ich gut. Können wir auch als Christen nehmen. Und wir finden ja sogar im Neuen Testament, um das auch biblisch zu untermauern, wir sollen unsere Väter achten. Nicht? Also sie doppelten der Ehre wert, dass unsere Führer achten. Wir sollen uns daran erinnern, was für Gottes große Taten getan hat. Viele Anweisungen im Alten und im Neuen Testament. Und das sollen wir durchaus tun. Und so können wir auch einen Augustinus oder einen Origenes, kann ich euch gleich herausfordern, mal bei mir einen Kurs über Kirchengeschichte zu besuchen. Falls ihr mit diesen Namen nichts anfangen könnt, die können wir als Vorbilder nehmen. Das waren herausfordernde Personen. Und dass nur die katholische Kirche sie zu Heiligen erklärt hat, dafür können die ja nichts. Ja, wer weiß, wenn ihr jetzt vorbildlich lebt, vielleicht kommt dann irgendwann ein katholischer Papst in 200 Jahren auch auf die Idee und macht euch zum Heiligen. Ne? Ohne dass ihr was dafür könnt. Also den Augustinus hat ja nie jemand gefragt, willst du Heiliger werden? Sondern ihn hat ihn einfach dazu gemacht. Und von daher kann ich sehen, ohne dass er nun katholischer Heiliger ist, er hat ja trotzdem ein vorbildliches Leben geführt und viele Sachen gesagt und getan, die bis heute herausfordernd sind. Oder wenn ich sehe, ein Origenes, was der für Gott bereit war zu opfern, der selbst bereit war zu sterben für Jesus Christus, der das Neue Testament auf Griechisch auswendig konnte, weil es ihm so wichtig gewesen war. Das ist doch herausfordernd, oder? Wenn einer so intensiv sich auseinandersetzt. Also das kann ich ja übernehmen. Aber wie gesagt, wenn dann irgendwelche solche Gottheiten sind, die ja, also solche Heiligen sind, die nie gelebt haben, wie die heilige Brigitte, dann ist das bedenklicher. Ja. Gut, dann gab es auch sehr viel, ich überschlage das mal so ein bisschen pauschal, bei den Kelten und auch bei den Germanen gab es viele Naturgottheiten. Man hatte auch keine einheitlichen Tempel, sondern heilige Bäume, heilige Haine, in denen man die Gottheiten verehrt hat. Die wurden häufig auch Schauplatz der Auseinandersetzungen zwischen Christentum und Heidentum. Beispielsweise Bonifatius, kennt ihr vielleicht, der Missionar der Deutschen, der kommt eines Tages eben in die Nähe von Fritzlar und fällt da diese Donaseiche. Also es gibt verschiedene Überlieferungen, haben auch andere Missionare getan, weil es eben viele dieser heiligen Bäume gab. Und da wurde gesagt, das ist ein Heiligtum dieses Gottes. Und um zu zeigen, dass dieser Gott nichtswürdig ist, dass der viel kleiner ist als der Schöpfer des Himmels und der Erden, sind die gekommen mit einer geschärften Axt und haben den Baum abgeschlagen. Und dieser Bonifatius, der hat dann hinterher sogar eine Kirche daraus gebaut, um zu zeigen, diese Bretter, die da verehrt worden sind, dem heidnischen Gott, die müssen jetzt Gott ehren. Das war so eine Konfrontation. Und die zeigen eben auch diese fremde Religiosität, die es gab. Aber die hat sich zum Teil auch gemischt. Manche der germanischen Führer wurden Christen, weil ihnen Jesus, den sie angerufen hat, in der Schlacht geholfen hat. Beispielsweise haben wir da den Frankenherrscher Chlodwig. Der ist eine Frau, war gläubig, die hat ihm immer etwas vom christlichen Glauben erzählt und der war vollkommen ungläubig und als er gegen die Schlacht in die Alemannen fast dabei war zu verlieren, hat er dann zu dem Gott gebetet, von dem ihre seine Frau immer erzählt hat. Er hat gewonnen und kam zurück und hat gesagt, der Gott hilft, an den will ich fortan glauben. Das führte zum Durchbruch des christlichen Glaubens in Frankreich. Natürlich können wir sagen, christlicher Glaube, naja, alles so ein bisschen sehr heikel, aber sagen wir zumindest, es hat dazu geführt, dass die Missionare jetzt frei predigen durften. Vorher wurden sie verfolgt. Jetzt, weil der König selbst ein bisschen fromm war, ein bisschen, sage ich ja bewusst, konnten die frei predigen und dann konnten wirklich Leute wirklich zum Glauben kommen. Also so würde ich sagen, Gott hat das zumindest benutzt, um sein Evangelium Freiheit zu verschaffen. Und bis heute ist das ja der Fall. Bis heute ist das der Fall, denn gerade solche Leitpersonen zum Glauben holen nach. Die haben ja gar keine freie Entscheidung. Ich meine, manche Jugendlichen, seht ihr das dann, nicht? Die kommen mit irgendwelchen neuen Outfits plötzlich und die Eltern denken sich, wie kann man denn auf solch eine verrückte Idee kommen? Und dann sagen sie, ja, das gefällt mir einfach so. Ja, seltsam, was sie gerade auf die Idee kommen, dass ihnen das gefällt, wo dann eben bei MTV die Moderatorin ein paar Tage vorher genauso aufgetreten ist. Nicht? Oder wo gerade jetzt in den Modezeitschriften gerade steht, so muss man sich kleiden. Ja, das liegt eben daran, weil die meisten Menschen gar nicht so selbstständig sind, sondern natürlich sich nach irgendwelchen Vorbildern orientieren. Das war damals auch so. Und stellt euch mal vor, jetzt ist irgendein Fußballstar, irgendein, was weiß ich hier, Schauspieler. Der wird plötzlich Christ. Ja, plötzlich sind viele Leute, die sich überlegen, oh, wenn der glaubt, ja, dann könnte da was dran sein. So Prominente, ne? Und wir als Christen sind da ja auch immer von abhängig. So, gibt ja auch so christliche Prominente. Wenn die da sind und die dir was sagen, also dann muss da aber was dran sein. Ne? Also wenn Peter Hane sagt, dass das so ist, also dann gilt das natürlich viel. Ne? Wenn euer Gemeindepastor sagt, der kann sich ja irren, ob das wohl stimmt. So, das hängt auch so ein bisschen damit bei, wir wollen uns gerne irgendeiner Autorität anhängen. Ne? Und so ist das damals eben auch. Da wird jemand zum Glauben, kommt zum König zum Glauben oder eben wird christlich zumindest. Und plötzlich die Untertanen beschäftigen sich auch mit dem christlichen Glauben. Das ist ja positiv durchaus. Nun, es gibt also diese Überlieferungen, die es jenseits der Germanen und der Kelten ist mehr so etwas Handfestes. Man spricht dann jeweils bei den Kelten vom Avalon oder eben von Walhall bei den Germanen. Das hat ja auch an Hitler wieder aufleben lassen, nicht? Also diese Sachen. Das ist mehr so ein endloses, eine endlose Kneipentour. Also im Jenseits, da sollte Unmengen gebechert werden vom Met, also vom Wein, das hatten auch die Germanen schon. Nicht? Ich meine, ich will jetzt mich nicht dahinter versteigen und sagen, Biergenuss ist ein Zeichen davon, den alten Germanen zu huldigen. Nicht? Wobei tatsächlich damals das auch zu heiligen Zwecken getrunken worden ist. Aber wie gesagt, die Götter konnten auch viel vertragen. Und im Jenseits hatte man dann den ganzen Tag Schlachten gekämpft und am Abend kam man dann zurück, so ist die Vorstellung, ins Walhall und feiert da nochmal kräftig, trinkt und schlägt sich auf die Schultern. Frauen spielen dabei eine untergeordnete Rolle, die kommen kaum vor, höchstens zur Vergnügung der Männer. Da merken wir, diese Idee ist natürlich vollkommen entgegengesetzt im christlichen Glauben. Ja, übernommen davon wurden allerdings auch Punkte, wie beispielsweise, also Druiden, Runen, die kennen wir ja alle von Asterix und Obelix, ne, und so, obwohl es auch immer mehr heidnische Druidenvereinigungen gibt, die diese Religion neu aufleben lassen. Also sich damit auseinanderzusetzen, ist durchaus auch angebracht für heute. Ich weiß, dass ich vor einigen Jahren, habe ich eine Reisegruppe geführt, eine Jugendreise durch Skandinavien. Wir waren am Sonntagmorgen in Bergen, in Norwegen, und da wollte ich eine Gemeinde finden, wo wir hingehen können, habe im Telefonbuch nachgeschlagen und eine der ersten Gruppen, die mir auffielen, war eine Druidenvereinigung, die sich regelmäßig trifft und ihre Kulte abhält. Das ist in Karnak, ist eine der Lieblingsorte für solche Leute, oder die extra Steine hier in der Nähe, wo man dann hingeht, um solche Feiern abzuhalten. Also diese Religionen blühen neu wieder auf. Genauso wie Hexenkulte und ähnliches mehr ja auch. Übrigens wurden manche unserer Vorstellungen von Gott, ich nenne jetzt mal die ganzen Namen nur so am Rande, es gibt dann Gottheiten, deren Namen euch weiter bekannt vorkommen, zum Beispiel Gott, also die Gottheiten allgemein hießen Guda, also nicht zu verwechseln wie Gauda oder so etwas, das kommt auch nicht daher, keine Verbindung, ist nur rein äußerlich, aber Guda ist der Vorläufer von Gott. Das heißt, wenn wir von Gott sprechen, ist damit im Germanentum ursprünglich sind die heidnischen Gottheiten gemeint. Natürlich denkt heute kein Mensch mehr daran, das ist ja auch nicht, müssen wir auch nicht. Aber der Name Gott ist nicht christlich, sondern das war ein germanischer Name, der natürlich vorher eine andere Füllung gehabt hat. Es gab dann beispielsweise auch die Göttin Freya, die ich ja erwähnt habe, die Göttin des Lichtes, die der Freitag gewählt ist, der Odin, der Gott des Krieges und des Sieges, des Rechtsanspruchs, Wodan, Sturm- und Kriegsgott, auch Allvater. Dann gibt es Fenir, den Höllenhund. Und wer früher mal Leser gewesen war von Michael Endes, die unendliche Geschichte, da kommt dieser Fenir wieder vor. Und genauso ist das nämlich auch bei vielen Begriffen, die wir heute bei dem Harry Potter haben. Oder bei Momo haben von Michael Ende. Heute werden nämlich bewusst diese Begriffe wieder ausgegraben und diese heidnischen Personen tauchen in den Mythen wieder auf, der Fantasy-Literatur. Und da würde ich schon eher Bedenken haben. Da würde ich sagen, lasst euch nicht von diesen Sachen prägen, auch nicht von diesen heidnischen Göttervorstellungen. Wenn man lesen will, kann man auch andere Sachen lesen, als diese heidnischen Göttergeschichten, die im Widerspruch, deutlich im Widerspruch zur Bibel stehen. Oder Walhall, habe ich ja schon erwähnt, dieses Jenseits. Nicht? Oder das Wort von Hölle kommt von dem altgermanischen Hell. Und das ist eben der Ort, wo die Versager hinkommen, also die in Schlachten nicht gesiegt haben, die Götter nicht verehrt haben. Oder Walküren sind die Frauen, die die Toten bedienen. Walküren kennen wir auch aus Richard Wagner, nicht? Da tauchen die ja auf, aus der Musik, der lässt das Germanentum ja auch wieder aufleben. Da sind also solche Sachen, Walküren. Oder natürlich Thor, dann haben wir solche Leute. Interessant fand ich, eine Seherin, die es auch gab, insbesondere in Skandinavien war die sogenannte Volva. Und tatsächlich ist der Name Volvo davon abgeleitet. Ja, das ist tatsächlich ein ernster nehmenzunehmender Zusammenhang. Was jetzt aber, wie gesagt, nicht zu dem Schluss verleiten sollte, kein Volvo mehr zu fahren, falls ihr gerade ein solches Auto besitzt. Oder denken wir an Veleda. Veleda ist eine germanische Seherin, die gerade aus dieser Region, nämlich in Westfalen, stammte und wo sich die Esoteriker aller Länder gedacht haben, jetzt könnten wir auch unsere Produkte nach dieser germanischen Seherin benennen. Und daher kommen dann die Veleda-Produkte der Anthroposophen. Also die haben auch bewusst einen Namen gewählt, der nicht zufällig ist, sondern der aus diesem heidnischen, germanischen Hintergrund kommt. Dann kennen wir die Elben, die Nixen, die Trolle und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die auch in unseren Märchen vorkommen. Die sind Überbleibsel aus diesem Germanentum. Ja. Noch eine letzte Sache, die ich hier vielleicht erwähne, falls ihr das auch noch nicht wisst. Übrigens, unsere typische Gebetshaltung, diese, ist eine germanische Gebetshaltung. Ihr könnt in der Bibel nachlesen, wo ihr wollt. Ihr findet keine einzige Stelle, in der so etwas erwähnt wird. Denn diese Haltung ist eine Gebetshaltung, die wurde von den Germanen praktiziert, wenn sie in ihre heiligen Haine, in ihre heiligen Wäldchen gegangen sind. Das sollte nämlich bedeuten, es wurden einem hier die Hände zusammengebunden. Also so, vor der Hand. Und dann sollte bedeuten, ich bin ein Sklave des Gottes. Ich bin vollkommen ohnmächtig dem Gott gegenüber, muss natürlich alle Waffen ablegen und so. Und später wurde das von den christlichen Missionaren übernommen. Nur haben die natürlich gesagt, ich unterwerfe mich nicht dem heidnischen Gott, sondern ich bin jetzt ein Sklave des christlichen Gottes, des Gottes, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und diese Interpretation ist ja nicht von der Hand zu weisen, die ist ja durchaus biblisch, denn da bezeichnet sich Paulus selbst, wie auch Jesus, ja als Knecht Gottes, zu Deutsch oder zu Griechisch, doulos, theos, also, und das ist zu Deutsch Sklave, Sklave Christi bezeichnet er sich. Häufig wird dann einfach Knecht bei uns übersetzt, was viel zu wenig scharf ausdrückt, worum es eigentlich geht. Und von daher ist diese Bezeichnung ja gar nicht so schlecht, auch das Symbol nicht. Aber das Symbol ist ein nicht christliches, ein heidnisches, germanisches. Hier allerdings vollkommen losgelöst, es wird heute wahrscheinlich keiner auf die Idee kommen, dass diese Gebetshaltung nicht christlich sei, sondern das ist typisch christlich, meinen wir. In der Bibel sind hingegen Gebetshaltungen eher, wie wir sie heute als charismatisch ansehen. Also nicht so, die Hände aufheben zum Gebet, das ist typisch alttestamentlich auch. Nicht nur bei Mose, der das dann tut in der Schlacht, ich glaube gegen die Amalekiter, nicht, sondern auch in anderen Stellen Hände aufheben. Oder dieses Proskyneo, das heißt auf die Knie fallen, aufs Angesicht fallen vor Gott, das heißt wirklich flach auf der Erde liegen. Das war typisches alttestamentliches, auch neutestamentliche Gebetshaltung. Dieses hier ist typisch germanisch-keltische Gebetshaltung, aber jetzt neu gefüllt, christlich gefüllt. Von daher kein Problem. Aber wir sehen auch darin, dass diese vollkommene Trennung von jeglichem heidnischen Vorstellung gar nicht möglich ist. Wir müssen auch ein neues Wort für Gott erfinden. Nicht, weil der Begriff Gott dann dabei ist. Also auch hier, lasst uns nicht alle Berührungen scheuen, aber uns dessen bewusst sein zumindest. Gut. Ich habe das jetzt nur in einem großen Überblick gemacht. Wir wollen es auch darauf beruhen lassen und wir wollen jetzt unseren Schwerpunkt ja setzen auf den lebenden Religionen. Also das heißt Buddhismus, Hinduismus, Islam, Judentum. Und wenn wir dann noch Zeit haben, kommen wir zum Schamanismus, Animismus, Taoismus, Shintoismus und so weiter, wenn wir Zeit haben. Bevor wir jetzt eine weitere Pause einschieben, hat allerdings jemand den Plan, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, Mittagessen haben wir um? Viertel nach zwölf?
Ja.
Oh. Also ich muss sagen, jetzt bin ich in einem Zwiespalt. Entweder sage ich, es tut mir ja sehr leid, oder ich sage, super, dann haben wir etwas Zeit gespart. Ja, ich hoffe, dass es euch trotzdem nicht schwer gefallen ist zum Folgen. Wir haben ja jetzt mehr so eine Mischung. Oh, Vorsicht. Wir haben jetzt mehr eine, so einen Durchgang durch religiöse Tradition der ganzen Welt gemacht und wie wir damit umgehen. Das werden wir jetzt hier abschließen. Jetzt kommen wir zur konkreten Religion und wir werden jeweils sehen, dass wir so etwa in zwei Stunden jeweils eine Religion besprechen können. Ja.
Ich habe noch eine Frage zu diesem Gebet.
Ja.
Im Neuen Testament bei Paulus und dergleichen, war das auch so, dass die in der Rom kein Gebet
war? Ja.
Das wurde erst später dann.
Ja. Diese Gebetshaltung ist eigentlich erst verbreitet worden, wir können so sagen, im 4. bis 5. Jahrhundert, damit, wo die Germanen missioniert worden sind. Ja. Ist vielleicht für uns ein Schock jetzt erstmal, nicht? Aber.
Steht ja auch in dem
Genau.
Beten sollen.
Ja.
Aber ist das jetzt, sag ich mal, eine Gehorsamsverweigerung, wenn ich es nicht mache?
Nein, das glaube ich nicht. Deshalb habe ich dieses Beispiel hier extra auch angeführt. Es gibt durchaus Traditionen, die drücken ja etwas aus, was wir wirklich aussagen wollen. Also ich finde die Aussage ja gar nicht schlecht, wenn wir bewusst so sagen, ich unterwerfe mich vollkommen dir als Gott. Es ist ja nicht die Frage, dass ich das tue, sondern es ist die Frage, welchem Gott unterwerfe ich mich? Die Heiden haben sich ihrem Wodan oder ihrem Odin unterworfen. Das tue ich ja nicht. Sondern mit dieser Gebetshaltung drücke ich dem Gott, dem Vater Jesu Christi, dem Schöpfer der Welt aus, dass ich mich ihm unterwerfe. Das ist ja durchaus eine biblische Aussage. Und wenn da steht, ihr sollt mit erhobenen Händen oder auf der Erde, das ist ja nicht ein Befehl, wo steht, ihr müsst es genauso tun, sondern das ist einfach eine Form, ein Ausdruck. Aber nicht die Form ist das, was uns verpflichtet, sondern das, was wir damit ausdrücken wollen, Gott gegenüber. Ich meine, das ist ja dieselbe Sache auch mit der Kleidung. Kleidungssachen und so, ne? Gibt es ja auch große Streitereien, auf die ich jetzt nicht, ich will jetzt nicht alle Probleme ansprechen heute Morgen, um mich noch in jedes Fettnäpfchen zu begeben, was es hier noch geben könnte. Aber auch da gibt es dann ja Streitereien nun darüber, welches Kleidungsstück ist womit gemeint, was verboten, erlaubt und so weiter ist. Aber wir müssen sehen, manche Dinge der Bibel, also ich meine, ich würde es durchaus befürworten, durchaus auch einmal so zu beten. Muss allerdings sagen, ich habe persönlich gewisse Hemmungen dem gegenüber, weil meistens wird das identifiziert sofort mit, aha, charismatische Frömmigkeit, die ich ja gar nicht teile. Ich meine, jetzt schlage ich vielleicht einen anderen vor den Kopf, der sagt, ja, ich bin Charismatiker, aber ich persönlich teile sie nicht so in dieser Weise. Wobei im biblischen Sinne fühle ich mich schon als Charismatiker, aber nicht im konfessionskundlichen Sinne heutzutage, weil ich meine, dass da einige Lehren nicht ganz korrekt interpretiert werden. Aber biblisch gesehen ist das durchaus richtig. Oder sich niederzuknien. Sollte wir als Christen durchaus auch häufiger mal machen. Um dann auch das zu nehmen, was in der Bibel genannt ist.
Ja, das ist dann wahrscheinlich auch, wenn das als Ärgernis betrachtet wird von manchen.
Ja. Ja, zumindest sollte man es thematisieren, ne? Zumindest sollte man es thematisieren, ja.
Es gibt ja durchaus Gottesdienste, wo das an sich schon sehr erfrischend ist und an dieser Ringe auf dem
Vorkommen, ja.
Wo drei oder sieben oder zwölf sind und die Hände hoch.
Ja.
Ich finde das schon verkannt. Ich habe das mal ein bisschen in Wales erlebt, oder auch Knien.
Ja.
Da alles möglich. Die Leute sind da ganz
tolerant. Genau. Und das ist durchaus etwas, wo wir uns herausfordern lassen können, zumal wir ja sehen, dass die bei uns am weitest verbreitetste Gebetsform eben nicht einmal die ist, die in der Bibel an erster Stelle genannt wird. Das heißt nicht, dass wir jetzt so machen müssen, um auf die Frage zu antworten, aber dass wir zumindest überlegen können, diese Traditionen, die die Bibel selbst nennt, durchaus mit zu praktizieren. Gibt es?
Ja, manchmal auch im Wege.
Ja.
Ich sitze da und schicke nur an.
Ja, ja, genau. Oder dass es auch eine Demonstration charismatischer Frömmigkeit ist. Ne? Das gibt es natürlich auch. Aber die Frage natürlich, die sich jetzt mir stellt, ernsthaft stellt, für mich muss ich sagen, ehrlicherweise, ich mache das kaum so. Einfach deshalb, weil für die meisten ist es missverständlich. Stellt euch mal vor, ich bin auf der nächsten Prager Konferenz, stehe dort vorne, hebe meine Hände, dann würde wahrscheinlich die Hälfte des Saals, würde jetzt denken, oh, die Bibelschule Prager, die ist jetzt abgefallen, die sind jetzt alle charismatisch geworden. Also, ne? Würde sofort missinterpretiert werden, das ist ein Problem. Ich will auch nicht sagen, wir müssen das so machen, es ist keine biblische Forderung, die sagt, wenn ihr betet, müsst ihr das so tun. Ich sage nur, die typische Gebetshaltung der Juden im Alten Testament und auch der ersten Gemeinde war eher auf dem Boden, auf den Knien oder mit erhobenen Händen. Und ich will ja nur auch hier deutlich machen, wir haben Sitten übernommen, die auch nicht falsch sind an sich, weil wir haben sie neu interpretiert und das, was wir dadurch ausdrücken wollen, ist auch biblisch gerechtfertigt. Aber sie sind nicht aus der Bibel übernommen. Wie übrigens auch die meisten Teile unseres Gottesdienstablaufs. In der Bibel finden wir keine genaue Angabe, da muss jetzt der Austausch sein, da muss die Kindergeschichte sein, da muss jetzt dieses Lied sein, da muss jetzt diese Predigt kommen, finden wir alles nicht. Das sind alles Gebräuche, die haben sich aus menschlichen Überlegungen entwickelt. Manchmal gibt es ja einen gemeinen haarscharfen Streit darum, nicht? Also jetzt, oh, wenn da was verändert wird und so. Alles aber vollkommen weltlich. Oder ich erinnere mich, einige landeskirchliche Christen, die ich kenne, die auch gesagt haben, ich kann mir nicht vorstellen, also die haben dann darüber geschrieben, ob eine Frau predigen darf. Sie können sich nicht vorstellen, dass eine Frau predigt. Da habe ich gefragt, ja warum? Dann kam kein biblisches Argument, sondern einfach, ja das ist doch nicht richtig, das ist doch irgendwie, das war doch früher auch nicht so. Und das ist natürlich kein Argument. Wenn, dann muss man biblisches nennen, das geht schon. Oder zu sagen, ja, kann der Pastor denn auch im Anzug kommen? Nein, das geht nicht. Also Anzug kommen, der Pastor, das geht nicht. Der muss jetzt also Talar haben und Bäffchen haben und so. Aber da müssen wir sagen, das ist ja alles auch nicht schlecht, diese Kleidung. Aber das sind menschliche Sitten und Gewohnheiten, die können etwas ausdrücken, können positiv sein, aber sie sind menschlich. Und wir dürfen sie nie auf eine Stufe stellen mit den von Gott geforderten Ordnungen. Und das ist das, was ich jetzt ein bisschen hier gezeigt habe. Es gibt selbst Traditionen, die ursprünglich mal aus vollkommen heidnischem Hintergrund kamen, christlich geprägt worden sind, die wir gebrauchen können, allerdings nie fordern sollen, so solltest du es tun.
Beschreiben wir uns nicht oft, wir haben solche Dinge,
genau,
die überhaupt nicht wesentlich
sind. Ja, leider.
Und ich finde, da wo Sachen gut sind, ist es doch auch schön. Ich finde zum Beispiel,
es ist bereichernd, ja.
Hatte ich so Beerdigungsgottesdienste, immer so Beerdigungslieder noch vor einer Landeskirche möglich.
Ja.
Und fast alle, auch die Pfarrer, haben doch jetzt sehr fröhliche Lieder zum Teil, das ist doch toll.
Mhm. Ja.
Auch hier den Charismatiker anhängen, aber warum?
Mhm.
Der Ansatz, den Sie da reingebracht haben, ist doch voll.
Das ist übrigens etwas, was auch nicht neu ist. Wie überhaupt, deshalb ist Kirchengeschichte sehr spannend dabei. Die Christen der ersten Jahrhunderte hatten zu Beerdigungsfeiern meistens weiße Kleidung angezogen und Jubellieder gesungen. Ja. Warum? Weil sie gesagt haben, der geht jetzt zu unserem Herrn in den Himmel. Ja. Eigentlich auch nicht schlecht, ne? Ja. Darüber hinaus auch unsere typische Trauerhaltung, dass wir sagen, oh jetzt ganz leise, kein Buchs, ganz still. Vollkommen unbiblisch. Also unbiblisch in dem Sinne nicht falsch, aber es entspricht gar nicht jüdischer Gebetshaltung. Schaut mal nach, wie die Trauerfeiern in der Bibel gewesen sind. Da wurde geschrien. Flötisten, Trauerweiber, die geschrien haben, oh, der ist gestorben und wie schlimm und so. Ja. Und dann war die ganze Stadt in Aufruhr dabei. Da würden wir heute sagen, oh, wie pietätlos, nicht? Also, oh, wie schlimm, was die da machen. Und da merken wir, das ist eine typische Haltung zur Trauer, wie sie aus dem Germanentum stammt. Nun, die ist ja auch nicht schlimm, dass wir sagen, also gut, wir wollen hier besonders uns besinnen, also dass wir nicht abgelenkt werden durch Musik und was weiß ich. Aber es ist keine, wie sie in der Bibel gepraktiziert worden ist. Und eine, die eigentlich ja auch sogar schwieriger mit unserer Dogmatik vereinbar ist. Ja, wir könnten sagen, naja, wir trauern jetzt und weinen, weil Jesus ja auch sagt, oder wir weinen mit den Weinenden und freuen uns mit den Freunden, weil jemand, der traurig ist, weil er einen Verlust hat. Und tatsächlich, selbst wenn ich weiß, meine Ehefrau ist bei Gott, hätte ich sie ja noch ganz gerne etwas länger auf der Erde bei mir. Aus rein egoistischen Gründen, nicht? Schon allein. Und deshalb kann ich ja durchaus traurig sein. Das ist ja, oder auch Jesus sagt ja nicht zu Martha und Maria, als er der Lazarus tot ist, also nun freut euch, der ist tot, sondern er weckt ihn ja sogar noch zum Leben auf. Also die Trauer ist ja durchaus etwas, was wir haben können. Aber wir sollten zumindest das ein bisschen dogmatisch auch korrigieren. Nicht? Und dann sagen, also eigentlich gibt es auch Grund zum Freuen. Und da merken wir, solche Traditionen, die schleifen sich ein und wir halten sie mit der Zeit für typisch christlich und sie sind es gar nicht. Und wir meinen sogar noch jemand, der das nicht tue, der sei nun unchristlich und das ist einfach gar nicht richtig. Oder gibt es einige solcher Traditionen, ich habe jetzt ja nur zwei, drei genannt, wo wir merken, die sind aus einer anderen Ursprung, prägen unsere Vorstellungen von Glauben, sind auch nicht unbedingt alle falsch, aber wir müssen sie vorsichtig behandeln, müssen sagen, so muss nicht ein Christ leben. Ja, damit schließen wir jetzt ab, damit wir keinen Ärger bekommen unten beim Mittagessen. Ich werde im Anschluss an das Mittagessen noch ein paar Ansagen sagen für mein Angebot heute Nachmittag, wenn ihr daran teilnehmen wollt. Sind jetzt alle beim Mittagessen dabei? Okay, bist du heute Nachmittag da? Auch nicht, dann kann ich das also heute Nachmittag noch aber mit Nachmittag sagen. Ah, okay. Ja, also, ich habe vor zu organisieren, dass wir morgen Nachmittag uns hier in der gelegenen Moschee mal anschauen können. Die ist zwar nicht so orientalisch, aber dass wir zumindest mal reingehen können. Da das jetzt relativ kurzfristig gewesen ist, wusste ja nicht, dass der Kurs stattfinden wird, habe ich dort zwar versucht, jemanden zu erreichen, habe bisher noch niemanden erreichen können. Wenn das also klappt, wollen wir das morgen tun. Ich hatte auch vorgehabt, eben dann heute, hätten wir mehr Zeit gehabt, da ich niemanden erreicht habe, einen hinduistischen Tempel anzuschauen, der hier in der Nähe gebaut worden ist. Das klappt nun nicht mehr, weil bis heute habe ich keinen erreichen können, für heute Nachmittag das nicht. Deshalb biete ich heute Nachmittag eine Alternative dazu an, falls ihr interessiert seid. Und zwar könnt ihr euch gerne auswählen, entweder, also auch was mit Religion und Glauben zu tun hat, dass wir die externen Steine besuchen und ich euch etwas sage von der Frühzeit des Christentums und der Missionierung der Germanen, da wir schon bei germanischen Sitten gewesen sind, oder dass wir uns etwa aus derselben Zeit das Kloster in Corvey anschauen und ich euch etwas ebenfalls über die frühe Zeit des Christentums und über die Missionierung dieser Region, und das heißt ja auch der Auseinandersetzung mit keltischer und germanischer Religiosität, am praktischen Beispiel weitergeben kann. Das könnt ihr euch also gerne durch den Kopf gehen lassen. Das sind meine Angebote. Ihr müsst auch auf keines eingehen. Ihr könnt auch sagen, nein, lassen wir vollkommen. Ich würde vorschlagen, das Ganze dann zu machen, etwa ab 3 Uhr. Dann haben wir bis zum Abendessen noch etwas Zeit und lassen erstmal eine Mittagspause. Nur mein Vorschlag. Kaffee trinken ist heute variabel. Es werden unten in der Cafeteria nachher so ein paar Chips, so Geldchips stehen. Da könnt ihr euch selbst aus dem Automaten ein Getränk ziehen. Wir werden heute kein offizielles Kaffeetrinken unten haben, da kann also jeder individuell das gestalten, wie er will. Die Bibliothek wird offen sein, das ist auch klar, wir können natürlich auch hier spazieren gehen, das ist eine Möglichkeit, ohne es zu auszudehnen, wie sieht das mit dem Zeitpunkt aus? Ist 3 Uhr in Ordnung, oder? Ja. Ich werde nachher nochmal fragen, ob jemand an dem einen oder anderen interessiert ist. Wenn nicht, ist eine andere Sache, die ich auch noch anbieten werde für heute Abend. Ein freies Gespräch zu Themen von Religion, wie gehe ich damit um, also mehr persönliche Ebene. Ich würde vorschlagen, so wiederum um 8 Uhr zu sagen, dass wir das tun. Ist das in Ordnung? Also wer daran interessiert ist, um 8 Uhr im Anbau, ich will nicht für die Schüler die Cafeteria blockieren, Anbau ist direkt neben der Kapelle. Ist das ungefähr, wisst ihr, wo das ist? Also wer daran interessiert ist, um 8 Uhr werde ich da sein, wenn niemand da ist, gehe ich auch nach Hause. Also da ein Gespräch, Austausch, Fragen, die ihr stellen könnt, 8 Uhr. Heute Nachmittag, 3 Uhr, wer will, einen kleinen Ausflug. Und sonst für all diejenigen, die nicht an dem einen oder anderen teilnehmen werden, dann eine morgen früh wieder um 8:45 hier der Unterricht. Wir werden dann mit dem Hinduismus beginnen. Noch eine kurze Ergänzung, die Aufgabe betrifft. All diejenigen, die das hier regulär als Studienkurs anerkannt bekommen wollen, die da sagen, das mache ich nicht nur zum Vergnügen, sondern ich will hier auch mal das als Studienkurs anerkannt bekommen, diejenigen sollten entweder in der Zeit hier oder nachher mir eine Ausarbeitung von 3 Seiten einreichen, die sich mit einer Religion auseinandersetzt, dieser Weltreligion, und die nicht die ganze Geschichte, sondern die Unterschiede zum christlichen Glauben aufführt. Also, was ihr mir schreibt, diese Hinduismus, Unterschiede zwischen Hinduismus und Christentum. Und dann könnt ihr das systematisieren in der Anbetung Gottes, in der Frage der Erlösung, in der Vorstellung vom Jenseits. Und das könnt ihr dann aufteilen, wie ihr das wollt. Also, eine Ausarbeitung mit Quellenangaben, also woher ihr auch Informationen habt, Unterschiede zwischen christlichem Glauben und der entsprechenden Religion. Ja. Wie gesagt, das gilt für diejenigen, die das anerkannt bekommen wollen. Also ich werde jetzt niemanden zwingen, das nun zu schreiben oder euch nachher zu Hause kontaktieren, wenn ihr das wollt, anerkannt bekommen wollt, dann solch eine Ausarbeitung. Okay?